Deutschlandfunk, Andruck.
Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau, nachdem sie im September bereits erstmals seit fast 28 Jahren über die 4%-Marke gesprungen ist, gehen Experten davon aus, dass die Inflation von Waren und Dienstleistungen bis Jahresende noch in Richtung 5% steigen könnte. Kein vorübergehender Effekt also, aber noch kein Vergleich mit den Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwei traumatisierende Inflationen haben die Menschen in Deutschland damals erlebt. Noch drei Generationen später beeinflussen sie, wie Bürger Preis- und Zinsentwicklungen erleben und wie Akteure handeln, wenn es etwa um Gemeinschaftsschulden in der EU geht. Georg von Wallwitz erzählt in seinem Buch Die große Inflation, die Geschichte der Geldentwertung in der Weimarer Republik. Kaspar Domen stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
Inflation ist kein Schicksal. Sie ist meistens nicht mehr als der monetäre Ausdruck politischer Entscheidungen.
Schreibt Georg von Wallwitz in Die große Inflation. Darin erzählt er, wie Inflation und Hyperinflation den Alltag Anfang der 1920er Jahre veränderte und viele Menschen ins Elend stürzte. Aber der Mathematiker, Philosoph und Mitinhaber einer Vermögensverwaltung analysiert vor allem die politischen Ursachen der Geldentwertung. Der Staat druckte Geld und nahm eine Inflation in Kauf, weil er so die hohen Reparationen leichter meinte, stemmen zu können. Aber die junge Demokratie nahm auch aus gutem Grund eine Menge Geld in die Hand, um Not in der Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern und eine kommunistische Revolution wie in Russland zu verhindern. Von Wallwitz schreibt,
es war, als wollte die neue Regierung sich die Ruhe erkaufen. Für jedes berechtigte Anliegen, deren es viele gab, griff sie bereitwillig in den ausgehöhlten Staatsschatz.
Finanzminister Matthias Erzberger gelang zwar die umfangreichste Steuerreform in der Geschichte Deutschlands, aber er scheiterte mit einer Umverteilung von Vermögen und Einkommen, die er als notwendig erachtete für die neue demokratische Ordnung, schreibt der Autor und schildert, wie schwer sich viele Menschen mit der Handhabung der Inflation taten, weil sie für Deutschland damals ein neues Phänomen war. Dramaturgisch geschickt greift der Autor einige für die damalige Politik und Wirtschaft wesentlichen Personen heraus, ob dem Politiker Walter Rathenau oder den Unternehmer Hugo Stinnes.
Stinnes war ein Händler und wollte nie etwas anderes sein. Der großartigste Händler seiner Zeit. Ein Unternehmer, der den Handel fast zur Kunstform erhob. Nur ein Händler wie Stinnes konnte später der König der Inflation werden. Die Löhne, die Stinnes zahlte, lauteten auf Mark. Da seine Einnahmen aus dem Export von Gütern oft über die Niederlande, wo sie umetikettiert wurden und ihre Herkunftsbezeichnung Made in Germany verloren, auf Franc, Dollar und Pfund lauteten, machte er mit dem Verfall der Währung, in der er seine Produktionskosten hatte, einen guten Gewinn.
Von Wallwitz hat ein anschauliches und erhellendes Buch geschrieben, in dem er einiges gerade rückt. Falsch sei die Erzählung, dass wegen der großen Inflation die Arbeitslosigkeit drastisch gestiegen sei, was wiederum Hitler den Weg bereitet habe. Tatsächlich sei die Arbeitslosigkeit während der großen Inflation sogar gering gewesen und erst infolge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre drastisch gestiegen. Die Ursache dafür sei aber keine Inflation, sondern Deflation gewesen. Zum historischen Referenzpunkt der späteren Bundesbank sei aber nicht die katastrophale Phase der Deflation und Massenarbeitslosigkeit zwischen 1929 und 1932 geworden, sondern die große Inflation von 1922-23. Falsch sei auch die Vorstellung, es gebe einen Automatismus zwischen höherer Staatsverschuldung und Geldentwertung. Die entscheidende Frage sollte deswegen nicht lauten,
sind Defizite gut oder schlecht, sondern sind die Investitionen, für die wir das Geld aufnehmen, es wert?
Das ist hochaktuell. Dem Leser raubt Wallwitz die Illusion, es könne Institutionen geben, die das wirtschaftliche Geschehen stets nach ihrem Willen kontrollieren könnten. Weder Zentralbank noch Regierung seien dafür ausgestattet. Aber es helfe, wenn sie kooperierten und glaubwürdig aus einer Position der Stärke agierten. Schließlich sei es die Politik, die häufig die Inflation verursache.
Sie entsteht, wenn Regierungen zu viele Versprechen gemacht haben, die sie nicht halten können und mit Geld zu übertünchen versuchen.
Genau dies geschieht nach Ansicht des Autors auch heute in Europa, in einzelnen Ländern und auf EU-Ebene.
Die nächste Inflation wird aus einer Richtung kommen, aus der sie niemand erwartet. Und vielleicht erst zu einem Zeitpunkt, da kaum noch jemand einen Begriff von ihr hat. Für beinahe jede Zutat der Suppe, aus der sie dann entsteht, wird es, wie zur Zeit der großen Inflation, gute und rationale Gründe geben.
Keine von ihnen werde für sich genommen ausreichen, die Währung zu ruinieren, sondern im Gegenteil Linderung bringen für ein akutes Problem, ob für die Rettung des Klimas, der Rente oder zum Schutz vor der Pandemie.
Aber in der Summe werden sie wie eine süße Einflüsterung des Mephisto wirken und in den Köpfen den fatalen Konsens entstehen lassen, die Inflation sei alternativlos. Wie immer wird sie erst schmeichelnd erscheinen, dann fordernd und schließlich zerstörerisch. Jede Inflation hat eine andere Entstehungsgeschichte, aber sie enden alle gleich. In harter Arbeit für wenig Geld.
Bedenkenswerte Worte von Georg von Wallwitz, Autor des Buches »Die große Inflation«, als Deutschland wirklich pleite war. Im Berenberg Verlag erschienen 256 Seiten, 25 €. Rezensent war Kaspar Domen.